Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Ich habe heute das besondere Vergnügen, meinen Freund Dieter Blümel in der Sendung zu haben. Aber er ist nicht nur ein Freund von mir, sondern auch ein Experte für Vertrieb. Dieter, hallo und willkommen.
Ja, hallo Anthony, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Dieter war schon zweimal, glaube ich, bei uns in der Guerilla FM-Sendung. Und er ist ja ein Key-Accounter und sehr erfahrener Vertriebsmann und Vertriebsleiter. Und wir haben uns beim Mittagessen mal unterhalten, Dieter, über diese Frage, woran liegt es eigentlich, dass so viele Unternehmen und Selbstständige so Probleme haben, ihre Preise anzupassen, ihre Preise zu erhöhen und die Preiserhöhung durchzusetzen?
Ja, ein absolut spannendes Thema und ich glaube, dass 3/4 aller Unternehmen davon betroffen sind. Drauf gekommen bin ich, weil das Thema Preiserhöhung sich ideal im 3. und 4. Quartal eines Jahres macht. Und letztendlich stand die Frage, warum tun es so wenig? Ich glaube, dass es sehr, sehr viele ärgert, dass sie es nicht tun, aber dass sie genügend oder mehr Gründe dafür finden, es nicht zu tun. Es lohnt sich, die Preise zu erhöhen, weil höhere Deckungsbeiträge, sprich höhere Gewinne am Schluss rausschauen. Und deswegen wollte ich gerne mit dir das Thema etwas vertiefen.
Ja, und jetzt fangen wir mal gleich an. Jetzt am Anfang, wenn ich mir jetzt überlege, ich bin jetzt nehmen wir mal ein Selbstständiger, ein Unternehmer, ein kleines Team, muss ja nicht gleich ein Großunternehmen sein. Jetzt glaube ich, dass sehr viele, die uns zuhören, wenn sie selber Preise machen können, sagen, naja, Preis erhöhen ist ja eigentlich eine schöne Sache, aber ich habe halt Angst, dass mein Kunde dann sich vielleicht überlegt, einen anderen zu nehmen, weil er sagt, mein Gott, jetzt erhöht er die Preise, jetzt suche ich mir mal einen besseren Lieferanten. Oder denkt, dann fällt ihm vielleicht auf, was er jetzt schon dafür bezahlt, dann fängt er vielleicht die Verhandlung mit mir an. Also was glaubst du, sind die Gründe, warum die Leute Muffensausen haben davor?
Ich glaube, die Gründe sind gar nicht so vielfältig. Ich glaube, der entscheidende Grund ist im Prinzip die Barriere, die jeder in seinem eigenen Kopf aufbaut und eigentlich mehr Gründe dafür sucht, warum er es nicht tun sollte, als Gründe dafür sucht, warum er es tun kann und darf.
Und die wesentlichen Punkte sind wahrscheinlich weniger die Technik an sich, wie man es macht, sondern eher die Angst, die Emotion, die Angst davor, dass der Kunde dann möglicherweise ja die Geschäftsbeziehung beendet oder irgendwas anderes macht. Also eine eingebildete Angst, wahrscheinlich in den meisten Fällen auf der Welt, vor allen Leuten das zu machen. Oder vielleicht auch ein einfaches Vergessen, die Preise anzupassen. Das war schon immer so, also mach ich's nicht.
Ja, vielleicht geht man auch manchmal von sich selber aus, weil man ja gewohnt ist, heutzutage jeden Preis in Frage zu stellen und zu verhandeln. Aber ich glaube, so schwierig ist es gar nicht. Ich hatte von den Barrieren gesprochen. Viele Unternehmer vergessen am Ende des Tages über die technischen Details und oder über ihren Job, über ihre Brillanz in ihrem Job hinaus auch an die Preise zu denken oder sich regelmäßig daran zu erinnern, über die Preise nachzudenken.
Ja, und ich glaube, ein schönes Beispiel können wir ja mal nehmen. Dienstleister, die sind ja sehr viele Dienstleister, die uns zuhören, die haben dann irgendwann einen Tagessatz sich überlegt, den sie jetzt bei einem Großkunden oder wo auch immer entsprechend berechnen können. Und nach Verhandlungen haben die meinetwegen schon, wenn sie ein bisschen länger im Geschäft sind, vielleicht sogar schon vor der Euro-Umstellung in D-Mark Preise gehabt. Und dann waren es von mir aus, sag mal, irgendwas 900 Mark, ja, sagen wir mal, als Hausnummer. 900 Mark Tagessatz, das war dann 2001, glaube, da war dann die Umstellung auf den Euro. Und das ließe sich dann mit ein bisschen Rundungsfehler im Wesentlichen so auf 450 Euro netto reduzieren, ne? Also oder umrechnen, wäre vielleicht die richtige Aussage. Und Ich glaube, relativ viele werden feststellen, wenn sie jetzt mal nachgucken, dass alles andere sich verändert hat, bei einigen aber ihre eigenen Preise nicht. Also, dass die aus Gewohnheit, aus Vergessen oder welchen Grund auch immer, die Preise noch haben wie damals, also 450 Euro für einen Tagessatz eines normalen Mitarbeiters oder vielleicht 700 Euro oder vielleicht 350 Euro, das hängt ja immer ein bisschen von der Branche ab, aber ein Tagessatz, der sich vielleicht auch mal aus dieser Zeit der D-Mark zur Umstellung zum Euro dann irgendwo mal umgestellt wurde und dann vielleicht da stehen geblieben ist. Oder bei der ersten Verhandlung vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, wie lange das auch immer her sein mag, sich dieser Tagessatz bei der ersten Verhandlung ergeben hat. Und jetzt kommt Dieter und sagt, Leute, denkt doch mal nach, was sich in den letzten Jahren getan hat. Das Schöne ist, dadurch, dass wir die Euro-Umstellung haben, können sich ja viele Leute noch dran erinnern. Und jeder macht ja wahrscheinlich mal diese lustige Milchmädchenrechnung, möchte ich sie mal nennen, dass wir sagen, wir gehen jetzt zu Starbucks und gucken uns an, was da ein Kaffee kostet und sagen, was? 7,80 Mark für einen Kaffee? Die sind wir wohl verrückt geworden. Kein Mensch hätte damals 7,80 für einen Kaffee bezahlt, aber wir zahlen heute 3,90 für unseren Latte Macchiato, weiß der Teufel, wie das Ding heißt. Und mein Gefühl ist, bis auf wenige Ausnahmen, dass nahezu alle Preise sich in heute, 10 Jahre danach, 2011, sich von D-Mark auf Euro verwandelt haben. Also gilt beim Auto, also beim Auto ist, glaube ich, auch ganz schön stramm. Energiepreise sowieso sind ja stark gestiegen. Und wenn man heute sich ein Auto kauft, wahrscheinlich sehr wenige Leute sich ein Auto gekauft für 60, 70, 80.000 Mark. Und trotzdem heute, wenn man ein Auto kauft oder finanziert, dann liegt man ganz schnell bei 30, 40, 50.000 Euro, was umgerechnet ja eine Größenordnung ist, die man in D-Mark wahrscheinlich nie ausgegeben hätte. Und ist das so einer der Gründe zu sagen, die Preise um mich herum haben sich verändert und deswegen mache ich das?
Ja, das ist einer der Gründe. Der passt zu der zweiten Begründung, die ich damit hinzuziehen möchte, nämlich, dass die meisten Unternehmer darüber nachdenken, wie sie ihr Produkt weiter ausfeilen können, wie sie es besser machen können, wie sie ihre Dienstleistungen komplexer, qualifizierter bringen können, aber häufig vergessen, diese beiden Leistungen in Verbindung mit ihren nach außen kommunizierten Preisen zu bringen. Also einfach vergessen, auch Preise an verbesserte Produktqualitäten oder verbesserte Qualifikationen ihrer Mitarbeiter anzupassen. Und natürlich indirekt einem Konflikt mit dem Einkäufer oder seinem Kunden ausweicht. Es ist einfach bequemer, die Preise beizubehalten und Kunde zu bleiben, als sich mit einem Kunden auseinanderzusetzen.
Und aus deiner Erfahrung, ich weiß, du hast ja an große Unternehmen verkauft, an Mittelständler verkauft, also an relativ viele unterschiedliche Firmen, unterschiedlichste Leistungen, Softwaredienstleistung, Investitionsgütervertrieb, Dienstleistungen im Sinne von
Ingenieursdienstleistung,
Spezialisten, Consultants, was auch immer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst jetzt zu einem großen Hersteller von irgendwas, also einer der Großunternehmen, DAX-Unternehmen, großer Laden, weltweit führend, und dann kommt Dieter aus vielleicht beim Mittelständler arbeitend und sagt so, jetzt wäre ich dem Einkäufer von Autohersteller A, B, C, D, E, F, G und so weiter, dem werde ich jetzt mal erklären, dass ich nicht nur die Preise beibehalten will, dem Einkäufer, sondern auch noch erhöhen. Also ich glaube, den meisten, die uns zuhören, wird das schon ein bisschen mulmig, ja, bei dem Gedanken, jetzt gehe ich zu, sagen wir mal, irgendeinem Autohersteller, ja, BMW, VW, Audi, egal, Mercedes, wen haben wir noch, Porsche, und gehe da jetzt hin und sage so, meine Damen und Herren, jetzt kostet mein Produkt nicht nur 20.000 Euro, 50.000 Euro, sondern x Prozent mehr. Wo der ja da sitzt und sagt, du musst deine Preise senken, dein Wettbewerb macht's ja eigentlich viel billiger.
Ja. Ja, gut, das ist ja Bauernfang. Aber lieber Hörer, ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es überhaupt nicht so kompliziert ist, weil Sie zum Beispiel nicht zu jedem Ihrer Kunden jedes Jahr fahren müssen, um mit dem neue Preise zu verhandeln, sondern dass es sehr, sehr vielen Kunden, auch einigen von den gerade genannten, völlig klar ist, dass zum Beispiel jedes Jahr, wie das so schön neudeutsch heißt, Preise angepasst, unter uns Preise erhöht werden. Ich habe es also viele Jahre erlebt, dass wir Preiserhöhungen an unsere Kunden kommuniziert haben und über 80% unserer Kunden das als gegeben und als völlig natürlich angenommen haben. Und dann bleiben am Schluss 10-15% Widerspenstige, mit denen man reden und sprechen muss. Und auf diese Gespräche muss man sich vorbereiten. Aber noch einmal, lieber Hörer, das fällt Ihnen überhaupt nicht schwer, sich auf diese Gespräche vorzubereiten. Da kann ich gern später noch mal Tipps geben, wie man das tun kann, um dort gewappnet in solche Gespräche hineinzugehen.
Okay, also wir halten zuerst fest, wir erhöhen die Preise erstmal, weil sich sehr viele Preise um uns herum, unsere eigenen Gestehungskosten, die Lohnkosten unserer Mitarbeiter, die Abgaben, die Einkaufspreise für Produkte und Dienstleistungen, die wir selber verbrauchen als Unternehmen, erhöht haben. Und das sozusagen natürlich ist, wenn ich das nicht mache, dass ich dann irgendwann zusehen kann, dass ich kein Geld mehr verdiene, weil die Kosten mir weglaufen. So viel Kosten kann ich gar nicht sparen, wenn ich auf Dauer nicht meine Preise dem Preisniveau anpasse. Und zweitens, und ich glaube, das ist auch eine sehr interessante Sache, dass die Preiserhöhung, wenn es mir gelingt, sie durchzusetzen, im Normalfall 1:1 eine Erhöhung des Gewinns darstellt im Folgejahr.
Ja.
Es gibt also des Deckungsbeitrags, und sollte ich Gewinn machen, ist es gleichzeitig eine Gewinnerhöhung, ohne dass ich meine Gestehungskosten oder meine Herstellungskosten meines Produkts, meiner Dienstleistung verändert haben.
Richtig. Also
wenn ich mehr verlange, egal wie viel mehr, 1%, dann ist das 1% mehr Gewinn. Und da der Gewinn ja nicht 100% meiner Rechnung ist, sondern vielleicht 10, ist 1% Gewinnsteigerung, 10% mehr, 1% mehr Umsatzsteigerung im Deckungsbeitrag, 1% gleich 10% mehr Gewinn.
Ja.
Also nicht nur 1%, sondern gleich ein dramatischer Anstieg meiner Gewinnsituation. Und also ein wichtige Motivation. Und ich glaube, der zweite Punkt, den man auch nicht vergessen sollte, wenn der Preis von 100 auf 105 Euro erhöht wurde, dann ist der im Normalfall auch die Folgejahre für jedes weitere Jahr, bis ich wieder eine Erhöhung mache, 105. Und das heißt, ich verdiene jedes Jahr, nicht nur das eine Mal mit der Preiserhöhung, jedes Jahr konstant mehr Geld, als ich vorher verdient habe, bei gleichem Umsatzvolumen in Stück oder Tagen oder was immer ich abrechne. Ne?
Genau. Einmal seine eigenen Barrieren überwunden und die Preise erhöht, ist ein Dauereffekt auf viele, viele Jahre. Und es kommt noch dazu, wenn Sie es einmal hinbekommen haben, Ihre Preise gegenüber Ihrem Kunden zu erhöhen, dann ist der Kunde daran gewohnt, dass Sie auch im nächsten oder übernächsten Jahr wieder mit diesem Thema kommen, weil er weiß, Sie beschäftigen sich mit dem Markt, Sie kennen die Situation, Sie kennen die Preiserhöhungen bei Energie, Lieferanten, bei Tarifen und Löhnen etc. Und dann wird es für Sie beim zweiten und dritten Mal bedeutend einfacher.
Mhm. So, und jetzt versuchen wir es mal zu strukturieren. Also ich weiß, ich will meine Preise erhöhen. Mir ist mal ein bisschen mulmig noch, aber du sagst ja, du wirst mir gleich erklären, wie das geht. Und jetzt kann man das ja wahrscheinlich beliebig komplex machen und wir wollen mal in unserer normalen Gerea-FM-Sendung ja nicht quasi einen Unikurs zum Thema Preiserhöhung machen, sondern 2-3 wichtige Tipps geben. Und du hast ja schon eine Menge davon erwähnt. Was ist deiner Meinung nach der erste wichtige, wenn ich erstmal mich persönlich vorbereitet habe, zu sagen, ja, ich weiß, ich will erhöhen, also weil es einfach auch Sinn macht. Ich muss es auch tun, weil ich sonst irgendwann kein Geld mehr verdiene, weil die Kosten mich irgendwann überholen werden, meine Margen immer kleiner werden. Ich weiß also, ich muss es machen, ich will es auch machen, es bringt mir auch Geld in die Kasse. Und was ist das Erste, was ich machen muss?
Okay, den ersten Punkt hast du gerade genannt. Sehr richtig, ich selbst muss entscheiden, ich will es tun. Ich finde keine Ausreden. Ich organisiere mich, ich mache mir eine Wiedervorlage. Ich werde ab sofort Preise regelmäßig erhöhen.
Okay.
Du meinst aber vermutlich die objektiven, die subjektiven und die Firmenbedingungen, die notwendig sind, um so eine Preiserhöhung durchzuführen. Mhm. Punkt 2 wäre dann demzufolge die objektiven Bedingungen, von denen wir beide schon mehrfach sprachen. Wie hat sich meine Umwelt preislich entwickelt? Gab es Tarifverhandlungen? Gab es Preisanpassungen bei Energie? Jedes Jahr übrigens passiert das fast. Und nicht nur in der Größenordnung von 1-2%, sondern in ganz anderen Größenordnungen, als an die wir gerade für unsere Preise denken. Zweitens subjektive Bedingungen. Damit meine ich, bin ich bereit, meine Barrieren zu überwinden, um die Preise gegenüber Einkäufern zu vertreten. Und viertens waren die Firmenbedingungen. Wie haben sich meine Maschinen entwickelt? Wie haben sich meine Produkte entwickelt? Wie haben sich meine Mitarbeiter entwickelt? Bieten wir neue Produkte mit neuen Leistungen, neuen Features? Bieten wir weniger Energiebedarf bei der Nutzung unserer Geräte? Bieten wir mehr Qualifikation bei unseren Service-Mitarbeitern? Also alles das. Und letztendlich mündet das in einer eigenen Checkliste, die Sie sich mal ganz schnell machen können. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben Sie innerhalb von einer Minute 5 Punkte auf, die Ihnen sofort einfallen, wo Ihre Produkte und Ihre Dienstleistungen besser geworden sind. Sollten Sie das hinkriegen, ich prophezeie Ihnen, Sie werden mehr finden, dann ist Ihre Preiserhöhung mehr als gerechtfertigt.
Also okay, das Erste ist, du sagst, ich wiederhole es nochmal, also die erste Sache überhaupt ist, ich muss mir entscheiden, ich will die Preise erhöhen. Ich muss also den Mut haben zu sagen, ich mache das jetzt, ja?
Ja.
Und unsere Erfahrung deckt sich da auch, die Mehrzahl der Unternehmer, wenn ich eine regelmäßige Kundenbeziehung habe, die das machen, lernen, dass auch die Mehrzahl ihrer Kunden, mindestens 80% im Normalfall ohne große Geschichten, diese Preiserhöhung durchwinken.
So wird es kommen, auch wenn Sie es jetzt gerade nicht glauben.
Ja. So, also ich entscheide mich, das zu machen und kann davon ausgehen, dass wenn ich es überhaupt versuche, dass ein Teil, wie hoch der Prozentsatz auch immer sein mag, meistens ist er höher, als man denkt, ohne überhaupt mit mir zu diskutieren, meinen etwas höheren Preis gegenüber der vorher akzeptiert. Zweitens, ich muss die Konjunktur und Trends meiner Branche, meines Umfelds, die Daten sammeln sozusagen. Wo gucke ich denn danach? Nur so mal so ein Tipp. Wo finde ich denn jetzt raus? Gut, Energie könnte ich vielleicht noch selber an meiner Abrechnung gucken. Ja, was bezahle ich für Strom und was auch immer? Lohn vielleicht auch, aber wo kriege ich denn so einen Trend raus für so eine Branche?
Ja, es gibt Verbände für die Branchen. Zum Beispiel im Maschinenbau gibt es den VDMA. Da kann man drauf gehen. Der prophezeit zum Beispiel für das Jahr 2012 weiteres Wachstum in der Größenordnung von 4-5%. Für dieses Jahr zweistellige Wachstumsraten übrigens. Ich kann auf die Seiten meiner Kunden gehen, wenn es Großkunden sind und die eigene Webseiten betreiben und kann dort schauen, ob dort Preisentwicklungen dargestellt werden oder
Preiserhöhung gegenüber deren Kunden.
Genau, gegenüber deren Kunden oder ob dort neue Aufträge vorausgesagt werden. Gestern zum Beispiel habe ich im Radio gehört, dass Volkswagen 50.000 neue Mitarbeiter weltweit einstellen wird, also auch in Deutschland. Also die Automobilisten weiter von Wachstum betroffen sein werden. Das heißt, die Lieferanten werden weiter von Wachstum betroffen werden. Das heißt, die Dienstleister werden weiter von Wachstum. Also das sind so Quellen, die jedem zugänglich sind.
Und dann habe ich das. Das ist sozusagen die Logik. Und jetzt kommen wir, wie ich glaube, zum schwierigsten Punkt, nämlich zu den eigenen Barrieren. Ja, was sind das? Mein Herz über den Zaun werfen, wie man so schön sagt, und sagen, ich mache das jetzt? Oder was ist da der Trick? Also ich meine, ich glaube, dass das ja die größte Muffe ist, die Leute haben. Da gehe ich da hin und dann wird der mir sagen, hau ab, brauchst gar nicht mehr kommen, du bist ja so teuer.
Ja, das ist dieser berühmte Vorführeffekt. Also mir ist völlig klar, dass meine Preise gestiegen sind, dass meine Kosten gestiegen sind, Entschuldigung. Mir ist völlig klar, dass die Löhne gestiegen sind, aber ich versuche mir selber einzureden, wie schwierig es ist, einem Dritten das zu kommunizieren und was der alles dagegen haben könnte. Und es gibt natürlich mehr ängstliche als mutige Menschen. Und die Ängstlichen, die werden teilweise auch diese berühmten Oberbedenkenträger sein, die also auch noch Gründe finden, warum ich es nicht tun sollte. Und dann die allgemeine Angst, Kunden zu verlieren oder die allgemeine Angst, mit jemandem vom Einkauf in Konflikt zu treten. Und der Einkäufer wird immer uns mitteilen, dass die Preiserhöhung nicht gerechtfertigt ist. Aber das ist sein Job.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Wir trainieren ja neben Verkäufern eigentlich nur eine Gruppe noch, die wir in Verhandlungstrainings oft haben. Und keine große Überraschung, das sind die Einkäufer. Das ist die einzige Gruppe, die wir sozusagen von beiden Seiten trainieren. Und die Einkäufer, die lernen natürlich simple Strategien, wie sie einem Verkäufer erklären, nee, du musst mit den Preisen runter, weil das ist ja oft auch eine Messzahl, wo der in seinen eigenen Zielvereinbarungen, wenn er in einem großen Unternehmen ist, dran gemessen wird ob er es schafft, die Preise durch die Bank für die Produkte, für die er verantwortlich ist, zu senken. Also lernt er alle Tricks, um den Leuten Angst und Bange zu machen, um Preise zu senken. Bis hin, dass er Sachen behauptet, ob die stimmen oder nicht, kann ich ja auch oft nicht nachprüfen. Und einfach sagt, ja, pass mal auf, Dieter Blümel, du bist sowieso schon der teuerste Anbieter. Und bisher haben wir dich genommen, weil du uns sympathisch warst und was auch immer, ja. Aber jetzt ist Schluss, du kannst hier die Preise nicht mehr erhöhen. Du musst eher runter, weil deine Wettbewerber bieten uns dieses Jahr noch attraktivere Preise an und irgendwann kann ich sie nicht mehr rechtfertigen. Und das Schlimme ist, dass wir es oft ja überhaupt nicht wissen können, A, ob das stimmt und B, selbst wenn es stimmen täte, muss es ja trotzdem einen Grund geben, warum der uns beauftragt. Kein Mensch beauftragt ja uns, wenn wir wirklich die gleiche Leistung zu erheblich höheren Kosten realisieren, dann wird er immer den günstigeren nehmen, wenn er in einem Unternehmen tätig ist, sondern es wird schon Grund geben, warum er uns bisher beauftragt hat, auch wenn er behauptet und auch wahrscheinlich muss, sorry, du bist eigentlich viel zu teuer und so weiter, das muss ja gar nicht stimmen. Und das muss ich erstmal verstehen. Und was passiert dann? Ist es dann die Hartnäckigkeit, Dieter, die da hilft, dass man sagt, ich verstehe Sie, ich würde ja gerne nicht machen, unsere Kosten sind gestiegen, wir haben ja klar einen Plan, wir müssen unsere Kosten um 3% annehmen, 5%, was sind überhaupt die Größenordnung, über die man da redet? Was ist denn so dein Gefühl? Welche geht denn relativ einfach
durch? Also mein Gefühl ist, 3% ist relativ einfach.
Weil das ist so wie Inflationsrate?
Wie Inflationsrate, 5% wäre gerechtfertigt, wenn man lange Zeit nicht erhöht hat. Mhm. Und ich habe schon 10% durchgesetzt, wenn man eine Dienstleistung oder ein Produkt zu bieten hat, das so in Richtung einzigartig geht. Ja, also was Besonderes. Mhm. Oder nah am Monopolisten dran.
Ja.
Aber ich möchte noch eine große Erfahrung an Sie weitergeben, nämlich eine Verhandlung über Preiserhöhung wird nicht vorbereitet unmittelbar vor der Verhandlung der Preiserhöhung. Aha. Sondern wird 3 Jahre, 2 Jahre und 1 Jahr davor vorbereitet, indem man akribisch Buch führt. Wann habe ich meinen Kunden mit einem besonderen Benefit unterstützt? Wann habe ich ihn aus einer schwierigen Situation gerettet? Ich rede nicht vom Einkauf, ich rede von dem Kunden. Wann habe ich dem Service vorbehaltlos, schnell, unter Unterbietung von Lieferfristen und Zeiten, am Wochenende, in der Nacht, geholfen, aus einer prekären Situation zu kommen. Wenn ich mir diese Argumente aufschreibe, wenn ich die sammle und gewappnet mit diesen Argumenten in eine Preisverhandlung gehe, dann drehen Sie genau das rum, was Anthony gerade beschrieben hat, dass der Verkäufer Behauptungen aufstellt, die er vielleicht gar nicht begründen kann, aber Sie können Ihre Preiserhöhung mit Fakten belegen.
Im Sinne von, ich habe hier 20 Fälle, wo ich dir zeigen kann, dass deine Fachabteilung, ohne dass wir Sonderberechnung oder Mehrpreisberechnung oder wie auch immer, und sozusagen aus dem Fenster gelehnt haben, für dich, was sie gemacht haben, wovon was Geld wert ist. Und dieser Service ist da sozusagen der Grund, warum ich es auch gerechtfertigt finde, neben allen Kostensteigerungen den Preis zu erhöhen.
Zum Beispiel, indem ich sage, am 7. März 2009 ist ein Ingenieur von uns auf Ihre Anforderung an dem und dem die und die Uhrzeit zu Ihnen gefahren, außerhalb der normalen Servicezeiten, und hat vorbehaltlos sich diesem Problem gewidmet, um ihr Problem vor Ort schnellstens zu lösen. Je besser man das benennen kann, umso glaubwürdiger wird man. Und wenn man immer an seinen Preisen arbeitet, also nicht nur Ende des Jahres mit Erhöhung der Preisliste, dann ist man auf solche Situationen vorbereitet. Und ich war auf sowas immer vorbereitet, insbesondere dann, wenn ich wusste, es wird heiß hergehen. Mhm. Und ich habe bei renommierten Automobilkonzernen erlebt, dass die Einkäufer mir gegenüber saßen und auf meine Argumente nicht antworten konnten. Und wenn das passiert,
habe ich einen Vorteil.
Ist man in einer guten Situation. Aber das soll jetzt nicht überheblich klingen. Ich will nur sagen, es ist Kleinarbeit, aber sie ist nicht unbedingt professoral, oder man muss nicht dissertieren dabei, sondern man muss einfach nur das listen, was man dem Kunden zugute hat kommen lassen.
Über das Maß, was vertraglich vereinbart und bezahlt wurde.
Was ich zum Beispiel auch immer einstecken hatte, war die Liste der offenen Posten oder der überfälligen Posten. Mhm. Also es ist zum Beispiel super, wenn man da so nach der Colombo-Methode sagen kann, ach übrigens, bei Ihnen ist die Summe XY seit so und so vielen Tagen überfällig. wollte es nochmal angesprochen haben, lässt sich als gutes Argument in Preisverhandlungen integrieren. Man muss natürlich diplomatisch sein und darf nicht haut drauf Mentalität entwickeln.
Ich zeige euch mal, wie böse ihr seid. Okay. Jetzt haben wir auf der einen Seite generische Preiserhöhungen, ja? Und ist deine Erfahrung die, dass man sagt, also wir heben die Preise an und dann gibt's ein paar Bereiche, wo wir das entweder stärker oder weniger stark machen? Also gibt's da eine Variation oder würdest du sagen, wir heben die Preise um 3%, 2%, 1%, 7% oder was auch immer an? Und das ist es? Oder sagst du, bei Dienstleistungen, da hebe ich so um 5 an und bei Ersatzteilen hebe ich so um 3 an? Was ist denn deine Erfahrung? Ist irgendwas, was besser geht oder ist dann klein und dann fängt der Kunde an, über jeden Schraube mit mir zu diskutieren? Oder wie ist deine Erfahrung? Was würdest du machen? Im Normalfall, also jetzt so generisch man das eben sagen kann. Ne?
Ja, also ich empfehle, dass man nicht unbedingt Preise für jeweilige Kunden unterschiedlich gestaltet und sich dann mehrere Preislisten anschafft.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur Kategorien deiner eigenen Preisliste.
Und da habe ich also Jahre hinter mir, wo ich das generisch gemacht habe, also gesagt habe, 3% über alles.
Ja.
Und es gab auch Jahre, wo ich das sehr differenziert habe, auf Grundlage von unterschiedlichen Produktentwicklungen, auf Grundlage unterschiedlicher Wettbewerbssituationen, auf Grundlage von unterschiedlichen oder stark entwickelten Dienstleistungen, wo man in einer sehr, sehr komfortablen Situation ist und also viel mehr leisten kann. Also, um es nochmal zu beantworten, sowohl als auch.
Okay. Und wenn ich jetzt so eine Preiserhöhung mache und die ist, und ich sage jetzt so, pass auf, lieber Kunde, ich will die Preise erhöhen. Und er sagt, ja, das ist ja alle toll, aber keine Ahnung, kann ich, geht nicht. Also der sagt genauso, wie du sagst, ich muss. Und der sagt, geht nicht. Was meinen dann? Jetzt habe ich diese 10%, die meinetwegen hartnäckig sind. Gibt's da noch einen Trick, was ich dann mache? Dass ich dann, was kann ich denn dann machen? Dann sage ich, du bleibst auf Preisen 2011 stehen und die anderen zahlen 2012er Preise. Dann habe ich ja doch zwei Preislisten. Oder gibt's irgendeinen Trick oder irgendwas, was ich machen kann?
Gut, also das habe ich auch in meiner Laufbahn erlebt, dass ich eine Preisliste für einen Kunden länger in Gültigkeit ließ, weil er mit mir einen Rahmenvertrag oder einen Projektvertrag geschlossen hat. Mhm. Das wäre also so ein Ausweg, wenn jemand sagt, er will also diese Preisliste nicht akzeptieren, dass man sich dann auf Projekte zurückzieht oder Projekte anspricht, die schon lange ruhen oder vorgesehen sind, aber noch nicht angeschoben sind. Oder wenn man weiß, dass im nächsten Jahr ein Projekt kommen wird, dass man sich im schlimmsten Fall darauf zurückzieht und die Preiserhöhung mit dem Projekt verbindet. Also weniger ist mehr. In dem einen Fall auch sagt, den Kunden will ich nicht verlieren. Aber wir reden jetzt immer wieder von den Ausnahmen. Ja,
ja, von ganz wenigen.
Und dann muss ich auch mal der Klügere sein und nachgeben. Aber keine Leistung ohne Gegenleistung. Wenn ich die Preise nicht anpasse, dann muss der Kunde mir auch etwas bieten. Und das können Informationen sein oder eine Bindung an unser Unternehmen sein.
Verträge, längere Laufzeiten.
Genau.
Und. Und letzter Tipp war, das mit diesen Qualitätsmerkmalen, Dieter. Was heißt das? Ich stelle mich hin und schreibe auf, wie sich meine Qualifizierung, mein...
Du meinst das jetzt vom Personal oder von dem Produkt?
Weiß nicht, von beiden wahrscheinlich, oder?
Ja, also hat sich mein Produkt weiterentwickelt, kann das Produkt mehr als, setzen Sie sich einfach hin, nehmen Sie beispielhaft 1, 2, 3 Produkte, schauen Sie, was konnte das Produkt 2007 und was kann das Produkt 2011. Und das Gleiche tun Sie mit der Dienstleistung. Sie schauen sich an, was konnte Ihr Personal vor 4 Jahren oder 3 Jahren leisten? Welche Systeme und welche Geräte hat Ihr Personal beherrscht? Welche Dienstleistungen konnten Sie anbieten? Und was können Sie heute? Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist Ihr Unternehmen zertifiziert worden in den letzten Jahren? Nach was ist es zertifiziert worden? Also solche Qualitätsmerkmale, sind die dazugekommen oder nicht?
Und die sind meine eigene Munition innerlich oder sind die es auch nach außen? Diskutiere ich das dann auch mit dem Kunden und sage, keine Ahnung, mein Software-Ingenieur, der ist jetzt auch Microsoft-zertifizierter, bla bla, oder Oracle-zertifiziert oder irgend sowas, was er vor ein paar Jahren nicht war. Ist das so gemeint oder mehr Berufserfahrung oder ist das nur für mich, für meine innere Vorbereitung?
Sowohl als auch. Also ich kommuniziere das auch ganz klar nach außen, weil wenn ich mit Einkäufern verhandle, kann ich nicht davon ausgehen, dass der Einkäufer auf dem gleichen Wissensstand ist wie das technische Personal oder die handelnden Personen, mit denen unsere Firma tagtäglich zu tun hat. Und dort kann ich schon solche zusätzlichen Leistungen, zusätzlichen Qualifikationen auflisten.
Super. Ich glaube, da ist auch für jeden was drin. Wichtigste ist, dass man seine Kunden dran gewöhnt, die Angst verliert und vorbereitet in so ein Gespräch geht und vielleicht, so wie du sagst, auch über die Zeit auch mal auflistet, wo man übers Maß hinaus für den Kunden sich gestreckt hat oder extra Dienste erbracht hat, die nicht abgerechnet worden sind oder eine lange Wartezeit bei großen Firmen, bis das Geld kam oder so auf eine Posten. Also, dass man das sehr systematisch macht und dann es mal probiert und vielleicht positiv überrascht ist. Und selbst wenn nur einer der Kunden die Preiserhöhung akzeptiert, habe ich im nächsten Jahr für die gleiche Leistung mehr Geld in der Tasche.
Und kann meinen Gewinn mehren, kann eine lang aufgeschobene Investition tätigen, kann meinen besten Mitarbeitern die Löhne erhöhen. Also es lohnt sich, diesen Kampf aufzunehmen.
Und meistens ist er gar keiner und gar nicht so schlimm, wenn man es dann mal probiert.
Genau, man muss eigentlich vorwiegend mit sich selbst kämpfen und ich hoffe, dass es bei unserem Gespräch rübergekommen.
Alles klar. Dieter, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, heute in unsere Sendung zu kommen und ich glaube, die Hörer werden sich freuen, das zu hören und für jeden von uns ist zum Jahreswechsel vielleicht eine passende Gelegenheit, mal an den Preisen und der Preiserhöhung sich die anzusehen und nicht vorüberzugehen. Und wie immer, liebe Hörer, danke fürs Hören und nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.